back the club. Podcast.
Dies ist die 2011 November Ausgabe vom The Bhakti Club mit dem Thema Sanskrit und die indoeuropäische Sprachfamilie.
Wir wollen heute etwas über die Sanskrit-Sprache erfahren und wir wollen etwas erfahren über die Verbindung zwischen Indien und Europa. Vor 300 Jahren etwa, im Jahre 1786, sind das 225 Jahre ist es her, als ein englischer Gelehrter namens Sir William Jones, ein Adliger, den Begriff indoeuropäische Sprachfamilie ins Leben gerufen hat. Und wir wollen jetzt einen Text hören oder einen Auszug aus einer Rede hören, die dieser William Jones gehalten hat. Ein paar Worte noch vorweg über ihn. William Jones war ein Gelehrter, der in London geboren wurde im Jahre 1746. Und er wurde dann nach Kalkutta einberufen als Richter. Und das war gerade die Zeit, in der Indien von England kolonialisiert wurde. Und wie wir wissen, war das Motiv der Europäer in dieser Zeit nicht das unbedingt nur, um andere Kulturen zu bereichern, sondern ganz im Gegenteil, den Reichtum anderer Völker sich einzuverleiben. Später haben dann, weil die Europäer ja auch bekannt sein wollten für Moral und für Ethik, mussten sie sich auch einen Grund ausdenken, um diese ganze Ausbeutung zu rechtfertigen. Und so wurde auch den Missionaren, das war anfangs nicht erwünscht von der East India Company, wurde es ihnen auch gestattet, nach Indien zu reisen, um dort zu missionieren. Und so konnte man später dann sagen, ja, wir retten dort die Menschen vor der Hölle. So wurde es tatsächlich auch teilweise ausgedrückt. Sicherlich gab es auch viele edle Missionare, also mit edlen Absichten. Wir wollen das jetzt gar nicht zu sehr polemisieren. So auf jeden Fall wollte man der Ansicht sein, die indische Kultur sei der europäischen untergeordnet, sei eine Kultur von Eingeborenen, die an Tausenden von mystischen Göttern glauben und es macht keinen Sinn, was es da wirklich geht. Ja, und der William Jones, der begann sich dann ernsthaft mit dieser Kultur und vor allem auch mit der Sprache zu beschäftigen. Es heißt, dass er am Ende seines Lebens es auf 28 Sprachen brachte, die er beherrschte. Und wenn man heute hört, jemand kann Deutsch, also ich habe mit Deutsch, merke ich, gut zu tun, dass ich ein vernünftiges Deutsch spreche, dass ich den Konjunktiv richtig setze, es geht oft schief. So dann Englisch, wenn man noch eine zweite Sprache kann, dann ist das heute schon, ja, ist das schon etwas. Und wenn man eine dritte auch noch kann, also wenn man Deutsch und Französisch oder Spanisch, dann ist man richtig, gehört man zu den richtig gebildeten Menschen heutzutage. So damals war das gang und gäbe unter gebildeten Menschen in Europa. Es wird auch beschrieben, dass die Urväter der amerikanischen Nationen, Washington, Jefferson, die konnten alle 8, 9, 10 Sprachen, Griechisch, Latein, das war Standard. So der William Jones, der konnte 28, so heißt es zumindest. Er hat auch die ersten Wörterbücher für Persisch, und für Sanskrit herausgebracht. Und dann hielt er eine Rede, die aus völliger Begeisterung aus ihm hervorkam, aber die, wie sich dann später herausstellte, gar nicht so auf offene Ohren oder auf, also sie stieß auf Ohren, die gar nicht so davon begeistert waren. Und diesen, bitte? In der westlichen Welt, genau. Und diesen Auszug, der ist nicht lang, den will der Günther euch mal vorlesen.
Die Sanskrit-Sprachen, was immer ihre antike Herkunft sein mag, ist von wunderbarer Struktur. Vollkommener als Griechisch, umfangreicher als Latein und erlesener in ihrer Präzision als beide zusammen. Und doch weist sie gegenüber beiden eine dermaßen starke Verbundenheit auf, was sowohl ihren Verbwurzeln als auch ihre Grammatik betrifft, dass diese nicht aus einem Zufall heraus entstanden sein konnte. So stark in der Tat, dass kein Philologe, also Sprach- und Literaturwissenschaftler, all diese drei untersuchen könnte, ohne dabei anzunehmen, dass sie alle aus einem gemeinsamen Ursprung herrühren, der vielleicht nicht mehr existiert. Und es gibt einen ähnlichen Grund, zwar nicht ganz so kräftig für die Annahme, dass beides, nämlich gotisch, germanisch und keltisch, obwohl sie mit einem ganz anderen idiomatischen Ausdruck vermischt sind, ebenfalls mit dem Sanskrit denselben Ursprung haben. Und auch bei Persisch könnte dieser Familie zugeordnet werden.
Ja, und mit dieser Ansprache hat er der William Jones eben die indoeuropäische Sprachfamilie ins Leben gerufen. Also er war der Erste, der gesagt hat, hört mal, hier gibt es eine Verbindung zwischen der alten Sanskrit-Sprache und den europäischen Sprachen. Und das war zu der damaligen Zeit völlig unbekannt, dass es eine solche Verbindung gibt. Und ich möchte euch, und die Ekayani hilft mir an einer Stelle, weil nicht nur Deutsch und Englisch und Latein und Griechisch, wie wir gehört haben, sondern sogar Russisch hat etwas mit dem Sanskrit zu tun. Und da musste ich Sie vor 2 Tagen auch fragen, weil es sonst peinlich ist, wenn man irgendetwas Russisches von sich gibt und dann sagen diejenigen, die das können, das ist überhaupt gar kein Russisch. Also um ein paar Beispiele zu geben für die Gemeinsamkeit der Sanskrit und der europäischen Sprache, sind zum Beispiel die Zahlen. Da finden wir zum Beispiel die Zahl im Sanskrit Dva, wir kennen das von Dvadashi, Ekadashi, Dvadashi, das ist 2. Und da ist die Verbindung auch sehr auffällig, dieses Dva, 2. Und im Latein hat man Dual, das duale System, und in Russisch
Dva.
Also dann haben wir 3, in Deutsch 3, in Sanskrit ist das Traya oder Tri, zum Beispiel Tripura, das ist die, da gibt es den Tripurari, das war ein Dämon, der hatte eine Stadt beherrscht. Oder wir kennen das von Trivikrama, das ist die Vamana-Zwerginkarnation, die hat 3 Schritte, hat sie vollzogen. Und dann haben wir in Russisch, wie heißt das doch? Tri. Und in Englisch 3, und dann haben wir in Latein die Dreifaltigkeit, ne, die Trinität. So, und viele andere Zahlen, aber es geht noch weiter, zum Beispiel in der Familie. Da haben wir bei uns den Bruder, in Sanskrit ist es Brata, und in Russisch?
Brat.
Okay, so, die anderen. Das ist auffällig genug. Brother haben wir in Englisch. In Dänisch ist es Bror. Dann haben wir die Schwester. Heißt auf Sanskrit Svasa. In Russisch.
Sestra.
Okay.
Ist ein bisschen
wow.
Nicht so ein Mädchen.
Hey, adibol. Ja. Die prominentesten Gäste kommen zum Schluss.
Ja, die besten Gäste.
So, dann haben wir die Mutter, das ist auf Sanskrit Mata. In Englisch haben wir Mother, ne? Da ist auch das T. Dann Vater, das ist Pita auf Sanskrit, Pita. Und was interessant ist, wir haben ja in der römischen Götterwelt, da haben wir den Jupiter. Und Jupiter ist nichts anderes als der, auf Sanskrit gibt es eine Bezeichnung für den Himmelskönig, Jyotspita. Und das ist Indra oder der Vater von Indra, da ist man sich nicht ganz einig. Und in Englisch haben wir noch dieses Ju, wenn man das so ausspricht, Jupiter. Auf jeden Fall haben wir auch den Tuesday, da hört man das auch noch heraus. Und der germanische Gott Tyr ist auch von diesem, und auch Zeus, das kommt von diesem Begriff. Was auch interessant ist, ist das Feuer, haben wir nicht in Deutsch, interessanterweise, aber in Englisch sagen wir, also erstmal auf Sanskrit ist das Agni, der Feuer oder Feuergott, Agni. Und in Englisch, wenn wir sagen, ich entzünde jetzt ein Feuer oder ich zünde jetzt mal die Kerze an, wie Ulla das vorhin gemacht hat, dann sagen wir to ignite, I ignite the candle. So, da hört man das auch, dieses Agni, ignite, in Latein ist es ignis. Und auf Russisch, das ist sehr interessant, da ist eigentlich fast nur vorne der Buchstabe von einem A zu einem O geworden.
Ja, Ognia.
Genau.
Hauptwort ist Ogon. Aber wenn du korrigierst, dann sagt Ognia.
Genau.
Ognia.
Also das sind ein paar Beispiele, wie wir in unserer europäischen Sprache das Sanskrit wieder entdecken. Und natürlich verändert sich Sprache in ihrer Wanderschaft. Zum Beispiel sagen wir Sachen in Norddeutschland anders als in Bayern oder in der Schweiz. Und irgendwann können wir es nicht mehr verstehen, wenn es zu viele Stufen weitergeht. Und so kann man auch zurückverfolgen, wo verschiedene Stufen sind. Zum Beispiel, dass der Laut H wurde oft in seiner Wanderung nach Europa zu einem G. Da haben wir zum Beispiel das Sanskrit-Wort Aham, das heißt ich. Und in Griechisch ist es dann Ego geworden. Denkt man, ja, das ist aber nicht so. Aber ich habe ein paar Beweise. Zum Beispiel das Sanskrit-Wort Maha, groß, wird im Latein ist es Magna. Da kann man das schon deutlicher sehen. Und jetzt noch auffälliger, in Sanskrit ist das Wort für einen Wagen Vahana. Und in Latein ist es Vehikel, in Deutsch ist es Wagen, da wurde das H zum G. Und in Französisch ist es der Waggon. Und so können wir sehen, dass einfach das H nur zu einem G wurde. Ja, also das sind ein paar interessante Hinweise dafür. Und jetzt haben sich die Leute gefragt, also angenommen, wir würden hier Bewohner von einem anderen Planeten, die würden hierher kommen. Und die hätten ungefähr 14 Tage Zeit, und würden mit einem UFO an verschiedenen Stellen der Erde landen. Am Montag sind sie in Spanien, am Dienstag in Argentinien, Mittwoch in Marokko, Donnerstag in den USA, am Freitag landen sie in England, am Samstag in China, am Sonntag in Indien und am Montag in Australien. Und so weiter. Und als sie fertig war mit ihrer, wir wissen ja, dass die UFOs so ein bisschen unorthodox landen und starten, also die können hier und da landen und so, hatten sie dann auch ihre Rundreise vollzogen und haben sich dann gewundert, das ist aber merkwürdig, da waren wir in Australien und die haben dieselbe Sprache gesprochen wie tausende von Kilometer weit weg, nämlich in den USA. Und die wiederum haben dieselbe Sprache gesprochen wie in England, ist auch nicht gerade jetzt so, da muss man schon ein bisschen paddeln, bis man über den Ozean kommt. Wobei die Menschen in Spanien eine völlig andere Sprache gesprochen haben als die Menschen in Marokko. Und da trennen diese beiden Länder, da trennt die Straße von Gibraltar, die ist an der schmalsten Stelle nur 17 Kilometer breit. Und da haben sie sich gewundert. So, wir wissen heute, wir würden denen, wenn sie uns fragen, wie ist das gekommen, wir könnten denen das erklären. Ne? So, die Europäer sind nach England, nach Amerika ausgewandert und auch nach Australien. Und genau das hat eben dieser William Jones festgestellt, dass es eine regelrechte Beziehung zwischen Indien und Europa gegeben hat. Srila Prabhupada beschreibt in einer seiner Erläuterungen, macht er einen interessanten Satz, einen sehr historischen Satz, der gerade für die heutige Zeit von großer Wichtigkeit ist, in einer Zeit, wo sich Menschen wegen religiösen Unterschieden teilweise sogar bereit sind zu töten. Da sagte er, Religion ohne Philosophie ist oft nur Schwärmerei und kann sogar in Fanatismus ausarten. So, wenn wir religiös sind, aber das, was wir tun, das, an was wir glauben, nicht begründen können, dann sagen wir einfach immer nur, es ist so, weil es dort in diesem Buch steht. Und es ist so, weil du sonst in die Hölle kommst. Dann kriegen wir oft solche Antworten zu hören. So, dann kann das schnell in Fanatismus enden. Und gleichzeitig hat Srila Prabhupada gesagt, andersherum, wenn wir nur philosophieren, ohne dass wir religiöse Aussagen oder Grundprinzipien haben, dann sagt der eine dies und der andere sagt das. Es könnte aber auch ganz anders gewesen sein. Der dritte sagt, vielleicht existiert das hier überhaupt gar nicht. Wieso unterhalten wir uns überhaupt darüber? Und das hat die Geschichte der Philosophie in den letzten Hunderten von Jahren gezeigt, dass Philosophen gar nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und einer der ersten europäischen Philosophen namens Aristoteles aus Griechenland, aus dem alten Griechenland, der sagte, man muss etwas gegeben haben. Man muss Informationen gegeben haben, bevor man anfängt zu philosophieren. Wenn man aus nichts heraus anfängt zu philosophieren, das ist, und das kann man sich gut vorstellen, wie wenn wir eine geometrische Aufgabe lösen sollen, ohne irgendwelche Informationen zu haben. Wir kennen das vielleicht aus der Schule. Da heißt es, du hast einen Punkt und von diesem Punkt geht eine Strecke aus und dann sollst du das Dreieck berechnen. Aber du kannst den dritten Winkel eines Dreiecks nur berechnen, wenn du mindestens einen anderen Winkel vorgegeben hast. Sonst hast du nichts, keine Informationen.
Du brauchst drei Informationen.
Bitte?
Für ein Dreieck brauchst du drei Informationen, zwei Schenkel und einen Winkel oder eben alle drei Schenkel.
Dankeschön. Genau, also wenn du die nicht hast, dann kannst du solche Aufgaben nicht lösen, solche Winkel nicht ausrechnen, solche Strecken nicht messen. Und das ist, was der Aristoteles sagte. Wenn du überhaupt keine Anhaltspunkte hast, dann brauchst du gar nicht philosophieren, weil es führt einfach nur ins Verwirrte, ins Nichts oder ins Konfuse. So, das ist, was Srila Prabhupada auch sagte. Wir brauchen also beides. Wir brauchen religiöse Offenbarungen aus Büchern wie zum Beispiel der Bhagavad Gita oder aus dem Srimad Bhagavatam, damit wir überhaupt was in der Hand haben. Und natürlich müssen wir auch unseren Verstand weiterhin eingeschaltet haben und uns die Frage stellen, wie ist das denn jetzt genau gemeint? Und das bezeichnete Srila Prabhupada immer als philosophische Spekulation, die erlaubt ist oder sogar erwünscht ist. Was nicht gut ist, ist mentale Spekulation, wenn wir einfach nur mental spekulieren. Philosophisch soll man spekulieren. Und deshalb habe ich gedacht, heute darüber, über diese Sprache, Sanskrit, etwas zu sagen, damit wir auch mal die Möglichkeit bekommen, uns die Frage zu stellen, wie hat denn die vedische Kultur mit der europäischen Kultur etwas zu tun? Wie ist das genau gemeint? Was haben wir aus einem historischen Blickwinkel mit der Bhagavad Gita zu tun hier in Europa? Und die Antwort ist, viel mehr als die meisten Menschen hier denken. Die meisten Menschen in Europa denken, wenn es um religiöse Fragen geht, dann schauen sie in den Orient, da haben wir die drei abrahamischen Religionen und natürlich haben diese Religionen auch viele fromme und heilige Personen hervorgebracht, aber was das Philosophische betrifft, da können wir, glaube ich, ganz ohne irgendwelche Komplexe, können wir da ganz offen sagen, philosophisch gibt es dort nicht allzu viel zu holen in den abrahamischen Religionen.
Im alten Judentum schon, die haben da ganz schön philosophiert sogar. Also da gibt es sehr viel unterschiedliche Auslegungen der Tora zum Beispiel. Also da wird schon stark philosophiert, aber ist schon motiviert von vornherein häufig, muss man leider sagen.
Wobei ich dann unterscheiden würde, in den Offenbarungen selbst schon wird nicht allzu viel philosophiert. Vielleicht haben die Menschen versucht, das philosophisch noch weiter zu erforschen oder zu begründen, aber was die Texte betrifft, nehmen wir mal das Alte Testament, wenn man das vergleicht mit dem Srimad Bhagavatam, dann muss man einfach feststellen, dass im Srimad Bhagavatam Fragen so ausführlich im Detail erklärt werden, zum Beispiel was die Seele ist, was Gott ist, die verschiedenen Inkarnationen, dass Gott in der Lage ist, sich zu inkarnieren, was seine verschiedenen Energien sind und so weiter. Der Werner hat jetzt vor 3-4 Wochen, glaube ich, die Bhagavad Gita zum ersten Mal gelesen oder ist dabei, sie zu lesen.
Beim vierten Kapitel bin ich jetzt.
Du bist beim dritten Kapitel.
Beim vierten,
ne? Und ich kann mir vorstellen, dass du schon sehr früh gemerkt hast, dass es um tiefe philosophische Fragen auch geht, die dort auch besprochen werden. Die drei Erscheinungsweisen zum Beispiel im 14. Kapitel, wo findet man so etwas im Alten Testament? Das soll hier jetzt keine, wie soll ich sagen, Schwarz-Weiß-Malerei werden, dass man jetzt sagt, wir sind die einzig Richtigen und alle anderen sind nicht so, sind verkehrt. Das ist jetzt nicht das, was ich hier machen möchte, aber man kann auch ganz objektiv, kann man schon feststellen, welche Offenbarungen einen philosophischeren Gehalt haben. Und natürlich haben diese Schriften auch ihre Berechtigung.
Aber die haben auch nur einen Gott, der immer stabil ist. Der inkarniert sich ja nicht, der bleibt ja. Also zum Beispiel jetzt ja nicht. Der normale Christentum, also im Katholizismus ist ja der Name Gottes entfernt worden. Dann gibt es ja die Zeugen Jehovas, da hat er eben den Namen Jehova, aber die sind sich auch nicht sicher,
das ist nun Jehova oder Jahwe. Und man neigt jetzt dazu, die ganze Geschichte in Jahwe, also sich darauf zu fixieren. Ich denke mal, die Zeugen Jehovas bleiben Zeugen Jehovas, aber man sagt im Großen und Ganzen Jahwe. Und dieser Jahwe bleibt ja im Großen und Ganzen eine stabile Persönlichkeit. Ne? Der, das ist ja, fängt ja halt an, Gott, Flug, Himmel und Erde, ne? Und dann die Tiere, und die Menschen.
Genau.
Und so, dass die Erde so rausgehoben wurde von dieser Wildschwein-Inkarnation, ne, wie es im Bhagavatam dann praktisch beschrieben steht.
Und trotzdem, das ist ja das Faszinierende, bleibt Gott auch in der vedischen Literatur eine stabile Person.
Ja, trotz der verschiedenen Inkarnationen natürlich. Aber die Gesichter, hat er halt mehrere Gesichter nur und dann im Alten Testament bleibt eben dieses eine Gesicht, das eben gar nicht praktisch verdeckt ist.
The Bhakti Club. Podcast.
Mehr Informationen im Internet unter www.thebhakticlub.de.